Willkommen zu einer neuen Episode von Palipod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Palipod reden wir über Palliativcare und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Der Palipod ist eine Produktion von Onda Productions, ein gemeinnütziger Verein, der dazu beitragen will, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns bewegen. Wie geht es Familien mit einem Kind, das lebenslimitierend erkrankt ist? Wie steht es um die Lebensqualität der Eltern während der Erkrankung von ihrem Kind? Wie geht es ihnen in der Trauer, wenn das Kind verstorben ist? Genau um das geht es in einer mehrteiligen Studie, die vor kurzem abgeschlossen worden ist. Gut 3,5 Jahre hat die Sphera-Studie untersucht, wie sich spezialisierte pädiatrische Palliativcare auf Familien mit einem schwerkranken Kind, auf das Gesundheitsfachpersonal und auf das Gesundheitssystem auswirkt. Die Podcast-Folge ist in Zusammenarbeit mit dem Sphera-Studienteam entstanden. Im ersten Teil hat Eva Bergstresser, eine der beiden Studienleiterinnen und Leiterin vom Kompetenzzentrum Pädiatrische Palliativcare am Universitätskinderspital Zürich, zusammen mit der Sozialarbeiterin Nora Tschudi über die Studie und die Erkenntnisse daraus erzählt. In dem zweiten Teil ist neben Eva Bergstresser auch Michael Bähler, Direktor Finanzen vom Kinderspital, zu Gast. Unser Gespräch dreht sich um die Frage, warum gut die Hälfte der Ausgaben für spezialisierte pädiatrische Palliativcare muss über Spendengelder finanziert werden. Musik. 2012 ist die sogenannte Fallpauschale eingeführt worden. Das bedeutet, dass bei Patientinnen und Patienten nicht mehr pro Tag oder nach einzelnen Leistungen abgerechnet wird, sondern die gesamte medizinische Leistung wird pro Behandlungsfall pauschal vergütet. Was bedeutet denn das für die pädiatrische Palliativcare? Michael Bähler.
Das heisst grundsätzlich, dass eben das Regelwerk von SwissDRG zur Anwendung kommt, dass die Abrechnung folgt an einem gewissen Algorithmus, wo jedes Jahr auch wieder neu beurteilt wird aufgrund von der Kostendaten, wo sämtliche Spitäler und eben auch Kinderspitäler einreichen, wo man dann versucht mit einer gewissen Verzögerung auch, wo die Auswertung braucht und die neue Berechnung von dem Algorithmus auch auf gewisse Entwicklungen zu reagieren, dass man basierend auf effektiven Kostendaten auch versucht, die künftigen Pauschalen, die dann den Ertrag bestimmen, in dem Sinn anzupassen. Die Schwierigkeit in der Pädiatrie in Bezug auf das Fallpauschalsystem ist sicherlich, dass wenig eigenständige Kinderspitäler gibt einerseits. Also man hat natürlich da einerseits Pauschalen, die sehr spezifisch auf Pädiatrie sind, aber eben auch zum Teil mangels ausreichender Fälle. Es braucht eine gewisse Fallzahl, dass man kann eine adäquate Aussage machen, dann eben mit anderen Pauschalen, das muss vergütet oder die beizogen werden müssen. Also man hat nicht in dem Sinn eine ganz spezifische Entschädigung, wie man sich das zum Teil wünscht, aber wie es natürlich auch an einem Pauschalsystem geschuldet ist.
Mhm. Also das heisst, wenn ich das richtig verstehe, das wird auch immer mal nach oben oder runter korrigiert im Laufe der Zeit, seit das System jetzt gilt. Ist das richtig?
Das ist richtig. Man tut aufgrund von Kostendaten, die man einreicht, und zwar auf Stufe von jedem einzelnen Fall, also das sind sehr grosse Datensätze, die da eingereicht werden, wird das System in dem Sinn dahingehend angepasst, dass man das versucht zu berücksichtigen. Aber, und da kommt jetzt auch gerade natürlich die Schwäche vom System zum Tragen, wir haben eine Pauschalisierung und gerade in der Kindermedizin und gerade in der hochspezialisierten Kindermedizin hat man zum Teil sehr wenig Fälle. Und dass man eben wirklich eine angemessene Pauschalisierung kann machen kann, braucht eine gewisse Population an Fällen. Und ich denke, für Pädiatrie heisst das wirklich im Konkreten auch, dass wir einfach Fälle haben, Kinder, die wir betreuen, wo wir im System, so gut unsere Kostendaten auch sind, die wir einreichen, nicht adäquat tarifiert sind. Und das hat vor allem wirklich mit der Anzahl Fälle zu tun, mit der fehlenden Menge, die es würde ermöglichen, in dem Sinne eine aussagekräftige Pauschale zu berechnen.
Wo siehst du das am meisten, Eva Bergstresser?
Also ich sehe es natürlich heute hauptsächlich im Palliativcare-Bereich, einem auch der hochspezialisierten Medizin geschuldeten Bereich. Aufgrund dessen, was wir in der hochspezialisierten Medizin tun, haben wir auch mehr palliative Patienten, weil hochspezialisierte Medizin nicht nur eine Erfolgsmedizin ist, sondern es auch manche Kinder gibt, die von dieser Form der Medizin nicht profitieren können, nicht geheilt werden können und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt im Krankheitsverlauf auch palliativ werden. Und diese Kinder sind hospitalisiert und haben dann natürlich noch viele andere Probleme. Und wir können nicht sagen, das ist jetzt ein rein, da wirst du noch näher drauf eingehen können, das ist jetzt ein rein palliativer Fall, wir rechnen den palliativ ab, sondern diese Kinder sind gleichzeitig auch noch onkologisch, neurologisch, sie sind vielleicht auf der Intensivstation und brauchen ein multidisziplinäres wie auch ein multiprofessionelles Team, sodass eine klare Rechnungsführung überhaupt nicht möglich ist, weil es viel zu komplex ist. Und ich denke, das ist das Problem der Pauschalen, dass eine Pauschale nie die Komplexität eines Einzelfalles abdecken kann.
Ist es dann ähnlich wie im Bereich der stationären Palliativcare für Erwachsene? Dort stößt ja die Fallpauschale auch immer wieder an ihre Grenzen. Ist das ähnlich oder wie siehst du das, Eva?
Ich denke, es ist nicht ganz ähnlich. Es ist anders, weil in der spezialisierten Palliativmedizin im Erwachsenenbereich gibt es heute in der Schweiz extra dafür aufgebaute Stationen. Und in der Pädiatrie haben wir das nicht. Und das liegt auch daran, dass wir in der Pädiatrie mit der palliativen Begleitung viel früher beginnen und parallel zu auch kurativen oder krankheitsmodifizierenden oder modulierenden Therapien mit einer palliativen Begleitung beginnen. Also dass wir nie ein rein palliatives Kind haben. Da würden die Eltern, die Familien würden auf die Barrikaden gehen. Das geht nicht. Ihr müsst doch kämpfen. Und das tun wir auch. Aber wir versuchen dabei wirklich im Sinne des Kindes zu kämpfen und vielleicht auch für manche Dinge nicht mehr zu kämpfen. Aber die Medizin insgesamt ist sicherlich sehr viel intensiver oder die Palliativmedizin im Kinderbereich ist intensiver als im Erwachsenenbereich.
Mhm. Reden wir dann da jetzt schon von der spezialisierten Palliativcare oder wo sind die Grenzen zu der allgemeinen Palliativcare? Wo läuft das ineinander rein?
Das ist eine ganz gute Frage. Wir haben eigentlich über das Bundesamt für Gesundheit, also das BAG, klar von Anfang an definiert, dass pädiatrische Palliativpatienten von vornherein spezialisiert sind, weil wir nicht diese große Basis haben wie im Erwachsenenbereich, wo die meisten, auch älter werdenden Menschen, eine allgemeine Palliativversorgung bekommen, sondern in der Pädiatrie ist das ganz schnell im spezialisierten Bereich. Und das passt zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Unsere Patienten kommen aus der hochspezialisierten Medizin. Die sind nicht, weil sie alt werden, palliativ. Sie sind jung, sie sind voller Lebensenergie, aber sie haben schwere Krankheiten, die nicht heilbar sind. Und das sind Krankheiten aus der Neurologie, aus dem Stoffwechselbereich, aus der Kardiologie, also schwere Herzfehler und auch aus der Onkologie. Ich nenne die Onkologie absichtlich an letzter Stelle, weil das nicht unsere größte Patientengruppe ist.
Ja, und ich denke, die Ausführungen von der Eva Bergstresser zeigen eben gleichzeitig auch die Limitation von so einem System auf. Oder wenn man von hochkomplexen Situationen redet, wenn man von multiprofessionellen, multidisziplinären Teams redet, von langen auch Hospitalisationen oft. Das ist so eine individuelle Thematik, die wir da haben, wo einfach ein System, das sich natürlich nach Pauschalen, nach einer gewissen reduzierten Anzahl an Pauschalen richtet, schlicht nicht abbildbar. Und gerade bei DRG, wo in dem Sinn als System für eben jede Diagnose dann respektive Pauschale vorgesehen, dass es eine Mindestverweildauer gibt, eine durchschnittliche Verweildauer und eine obere Verweildauer, die sich dann auf das Kostengewicht auswirkt. Da liegt es auf der Hand, dass es einfach in so hochkomplexen Situationen nie vollgerecht wird sein oder in der Regel nicht vollgerecht ist. Ich denke, grundsätzlich hat das System auch nicht den Anspruch, dass jeder Fall sollte in dem Sinne adäquat abgebildet sein. Das liegt ja in der Pauschalisierung. Nur ist jetzt gerade im Kontext von der pädiatrischen Palliativcare eben die Schwierigkeit da, dass man natürlich oft Patienten haben, wo auch lang liegen müssen, die eben außerhalb in dem Sinn dann von dem System, aus dem Katalogsystem gehen, respektive einfach noch man einen gewissen Zuschlag überkommt für die länger liegende Dauer, aber das deckt niemals die Kosten von dieser hochkomplexen, multiprofessionellen, multidisziplinären Behandlung.
Mhm. Und dann? Was macht man da?
Ja, das System versucht schon auch zu lernen, zu reagieren darauf. Man hat eine Zeit lang dann sogenannte Zusatzentgelte gehabt, dass man hat eben Palliativcare noch zusätzlich versucht, ein bisschen zu entschädigen, weil Swiss DRG sieht auch, dass man in dem Sinn eben nicht in jedem Fall das adäquat über eine Pauschale kann vergüten. Ergo hat man dann mit Zusatzentgelt versucht, man dort zum Teil einen Ausgleich zu schaffen. Das macht man auch bei hochteuren Medikamententherapien zum Beispiel, wo man auch nicht kann in einer Pauschale abbilden kann. Aber man hat dort gemerkt, dass auch die Zusatzentgelte nicht in dem Sinn zielführend sind, weil auch die müssen auch gewisse Prinzipien, auch gewisse an ein Regelwerk gebunden sein. Und auch das hat dann nicht zu einer zielführenden Tarifierung geführt. Man hat jetzt mit Komplex-Codes in dem Sinn, wo man versucht, eben pädiatrische Palliativcare zu erfassen und dann das in dem Sinn in den Algorithmus einzufliessen lassen, um eben das Kostengewicht damit können zu beeinflussen, eine Möglichkeit, dass das codiert wird. Man redet da von einer Codierung, wo man versucht, eben die medizinische Behandlung in einen Code schlussendlich zu fassen. Aber auch da zeigen jetzt die Analyse von unseren Fällen, dass in vielen Situationen halt die Erkrankung per se schon zu einer Hauptdiagnose führt und nicht die Palliativbehandlung. Also das heisst, das Kostengewicht, ob pädiatrische Palliativcare zur Anwendung kommt oder nicht, ist durch eine andere Diagnose, durch eine andere Behandlung in dem Sinn definiert. Und das führt dazu, dass wir natürlich Fälle haben, wo finanziell in dem Sinn für das Spital unterm Strich ein Minus machen, wenn man es rein betriebswirtschaftlich betrachtet tut. Man versucht mit der Verhandlung von der Base Rate, die in dem Sinne der Preis ist von einem Faktor 1.0, oder? Dem ein bisschen zu entgegenwirken. Aber das ist jetzt im Kontext von so einer Spezialisierung nur bedingt möglich. Also das heisst einfach, wir haben in gewissen Bereichen ein strukturelles Minus, wo im heutigen Tarifsystem einfach nicht in dem Sinn zahlt ist.
Das kann man ja mal ein paar Jahre so machen, so Defizite hinein, aber irgendwann muss ja das dann auch rentieren. Gibt es da Bestrebungen, das anders zu lösen, mit Fokus auf die pädiatrische Palliativcare?
Also es ist halt immer die Frage, in welchem Verhältnis steht das? Mhm. Haben wir kompensierende vielleicht auch Fachbereiche oder Fälle? Aber das ist eine sehr berechtigte Frage und ich denke, es ist auch immer natürlich die Erwartung auch ein bisschen an ein System, dass doch dann mit der Weiterentwicklung man dort doch gewisse Fälle, gewisse Patientengruppen besser tarifiert bekommt. Das beobachtet man natürlich, aber man sieht einfach, dass das System per se stößt an Grenzen und dann ist es natürlich schon der Punkt, wo man auch versucht, auf das Thema aufmerksam zu machen, im Gespräch ist mit Tarifpartnern, aber auch politisch mit entsprechenden Gremien, um auf die auf die Thematik aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren, zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Aber ich denke, es ist wirklich ein sehr spezifisches Thema und wir haben es grundsätzlich auf dem Radar, aber wir sehen natürlich da, es gibt keine schnellen Lösungen.
Und ich denke, anders als im Erwachsenenbereich ist ein Kinderspital nicht so konsequent zu sagen, nach 3 Wochen, Cut, Patient muss gehen, weil er wird jetzt defizitär für die Institution Spital. Das würde hier am Kinderspital nie erfolgen. Wir haben Patienten, die wirklich über Monate hinweg nach ihren medizinischen, pflegerischen Bedürfnissen betreut werden, im Sinne des Kindes und der Familie. Und das, finde ich, ist auch eine Besonderheit von der Kindermedizin, kann man allgemein sagen, aber auch von unserem Universitätskinderspital, dass es halt wirklich ausgerichtet ist, im Zentrum stehen Kind und Familie und nicht irgendwelche Kostenrechnungen im Hintergrund. Ich glaube, das kann man schon auch so etwas pauschal formulieren. Das höre ich von meinen erwachsenen Palliativ-Kollegen, Kolleginnen wirklich anders.
Ja. Also das kann ich auch nur in dem Sinne bekräftigen. Es ist so, es steht das Kind, steht der Patient, steht die Familie im Zentrum und wir tun ja auch nicht in dem Sinne kodieren vor Spitaleintritt oder während dem Spitaleintritt. Also wir stellen immer gewisse Sachen einfach im Nachhinein natürlich fest, versuchen und natürlich in dem Sinn, dass auch darauf aufmerksam zu machen auf das, aber es ist für uns nie handlungsleitend in irgendeiner Form, sondern einfach mehr prospektiv natürlich. Da haben wir schon den Anspruch, dass das auch von den Kassen, von den Kantonen und so weiter als Thema aufgenommen wird und wir in dem Sinn einfach dann mittellangfristig auch so hochkomplexe Fälle adäquat finanziert bekommen. Und wir sind dankbar, dass wir einerseits natürlich eine Stiftung sind, die da auch immer wieder Handboten hat für ja, die Finanzierung vom Spital, auch von so Konstellationen. Und sicher auch natürlich, dass man Möglichkeit hat, aber das sind wir dann eher dann vielleicht im ambulanten Bereich, auch Anträge zu stellen, auch auf politischem Weg oder vielleicht im Bereich von Stiftungen, die bereit sind, uns dort temporär zu unterstützen oder vielleicht auch Anschubfinanzierung zu geben für ein Thema, das uns einfach auf dem Herz liegt, aber wir aktuell keine Finanzierung haben aus dem System.
Ich stelle mir vor, dass es sicher Leistungen gibt, vielleicht von dir, Eva, zum Beispiel eine Familie, die schwerst belastet ist und einfach mal ein Gespräch braucht, wo es vielleicht eben nicht um Diagnose geht oder auch wie es weitergeht, sondern einfach mal ein Zuhören, ein Schauen, wie geht es dieser Familie. Wie kann man so etwas in einem Tarifsystem abrechnen? Wie macht ihr das? Wie handhabt ihr so etwas, Eva?
Also wir sind extrem penibel, was unsere Dokumentation anbelangt. Es wird alles dokumentiert, egal ob es abrechenbar ist oder nicht. Wir können dem System Kinderspital zeigen, das und das haben wir im stationären wie im ambulanten Bereich gemacht. Und da werden auch solche Gespräche, ich habe gerade vorhin so ein Gespräch geführt, genau mit der Zeit dokumentiert und auch mit Inhalten kurz beschrieben, was habe ich gesprochen, um zu irgendeinem Zeitpunkt sagen zu können, warum brauchen wir eigentlich so viele Ressourcen, auch wenn die heute nicht bezahlt werden. Deshalb müssen wir langfristig abbilden können, wie viele Gespräche haben wir denn geführt, wie viele Hausbesuche haben wir gemacht, wie viele interdisziplinäre Gespräche haben wir geführt, wie viele Rundtischgespräche irgendwo außerhalb vom Kinderspital haben wir geführt. Ich denke, das ist wichtig, um hoffentlich langfristig dort eine Veränderung bringen zu können. Aber auf deine Frage zurückkommt, die Bedürfnisse, die stehen im Vordergrund und die sollen gedeckt werden. Und wenn eine Familie ein Gespräch braucht, dann bekommen sie dieses Gespräch. Aber nicht 3 Stunden lang. Und das macht ja auch keinen Sinn. Mhm. Kein Mensch kann 3 Stunden sinnvoll irgendwie ein Gespräch führen.
Mhm. Und ich denke, das ist ganz wichtig, was die Eva Bergstresser gesagt hat, dass man die Leistung auch wirklich dokumentiert. Ich meine, das ist der Anfang auch von einer Entwicklung dann schlussendlich von einem Dorif beispielsweise, dass man eben kann in dem Sinn auf eine Dokumentation zurückgreifen kann, dass man kann nachweisen kann, wie aufwendig die Arbeit ist, wie viel Zeit in dem Sinn da investiert wird, um überhaupt eine Basis zu haben, dann prospektiv auch über Finanzierung zu reden. Also das denke ich mir entscheidend, das ist enorm wichtig, auch für uns von der finanziellen Situation, von der Finanzseite her, um das überhaupt auch können, einzuordnen und auch gute Daten zu haben, die uns eben ermöglichen, auch prospektiv in dem Sinn nach Möglichkeiten Einfluss zu nehmen in die Tarifentwicklung.
Du hast vorher gerade mal ein paar Zahlen genannt, ein paar Leistungen, die ihr erbringt. Ich habe mir auch ein paar Zahlen notiert aus dem vergangenen Jahr, wo es pädiatrische Palliative Care von euch bewältigt hat. Das sind 200 Besuche in der Familie, Schulen und Kinderarztpraxen, knapp 50 Rundtischgespräche innerhalb des Kinderspitals und zusätzlich hat es fast 1300 interdisziplinäre Besprechungen gegeben. Auch da frage ich mich wirklich, wie rechnet ihr das ab, wenn ihr Leistungen außerhalb des Spitals erbringt? Und wie finanziert ihr das?
Also wir dokumentieren primär. Und was dann letztendlich davon abrechenbar ist, ist wie eine zweite Geschichte. Und ich sage meinem Team als Abteilungsleiterin immer, ich möchte, dass wir diese Leistungen erbringen, unabhängig davon, wie sie vergütet werden. Weil wir arbeiten im Sinne des Kindes und der Familie. So habe ich beispielsweise am Samstag einen Kondolenzbesuch gemacht im Berner Oberland. Da fährt man 2,5 Stunden hin und 2,5 Stunden zurück. Dann haben wir vor Ort noch ein Gespräch mit dem Behandlungsteam gemacht und einen Besuch bei der Familie. Sprich, ich war 10 Stunden unterwegs. Das Kind ist gestorben. Ich kann es niemandem verrechnen. Ich würde aber nie auf die Idee kommen, das nicht zu tun, weil wir haben diese Betreuung aus der Entfernung gemacht, über viele Wochen hinweg, sehr intensiv. Und ich hatte das Bedürfnis auch für mich selbst, aber auch für das Team, wie für die Familie, in irgendeiner Form einen, ich sage absichtlich einen, nicht den Abschluss zu machen, einen Abschluss zu machen und nochmal zu zeigen, ihr wart für mich wichtig. Ich habe mich viel mit euch beschäftigt. Ich habe manchmal auch nachts darüber nachgedacht, machen wir jetzt das Richtige. Ich wollte auch dem Team zeigen, ihr habt eine hervorragende Arbeit gemacht. Es war nicht das ganze Team da, aber es waren 2 Personen da und wir konnten so zusammen mit der Onkologin, die auch mitgekommen ist, wir konnten so wie vermitteln, das war uns wichtig. Und in dem Moment ist nicht wichtig, was dabei am Ende finanziell rauskommt. Und ich glaube, das ist eine Medizin, die liegt mir am Herzen, die mache ich, auch wenn ich dafür nicht entsprechend bezahlt werde. Und ich denke, das ist vielen Menschen nicht bewusst, dass es so ist. Und das ist immer wieder ein Thema im Palliativbereich, dass ein Patient, der verstorben ist, immer noch eine Aufgabe darstellen kann für ein Palliativteam. Wenn wir jetzt eine Trauerbegleitung machen, das ein Psychologe macht, dann kann er das abrechnen, das ist klar. Aber wenn ich als Kinderärztin zu einer Familie gehe, dann gibt es keinen Grund, für irgendwas eine Rechnung zu stellen, weil den Patienten gibt es auf dem Papier, in der Datenbank nicht mehr. Und dafür ist unser Abrechnungssystem einfach absolut fantasielos. Und man müsste eigentlich erwarten, dass es dort Ideen gibt, wie das gemacht werden kann. Weil wir machen das ja nicht, um daran reich zu werden, sondern wir machen das, um den Bedürfnissen der Familien und der Betreuungspersonen gerecht zu werden.
Wie tönt denn das in den Ohren von einem CFO, einem Finanzdirektor, wenn es eben nicht darum geht, dass es rentabel ist, sondern Eva Bergstresser macht das jetzt für eine Familie, sie macht das fürs Team oder auch zum Beispiel für sich als Abschluss. Wie tönt das?
Ich meine, ich bin zwar in meiner Rolle als CFO natürlich Zahlen-Mensch oder Zahlen-fokussiert, aber gleichzeitig eben auch ganz Mensch. Und in erster Linie berührt mich das, weil ich einfach finde, das ist so viel Herz, wo in dieser Arbeit ist, wo eben, wenn man rein finanziell das anschaut, sich schlicht jetzt auch für die Personen natürlich, die es erbringen, nicht rechnet. Aber eben, ich denke, das ist, man hat es gut gespürt aus der Ausführung. Es ist so ein Herzensanliegen auch, wo weit über das ausgeht, wo man einfach einerseits eben sich im Moment abbilden lässt im Tarifsystem, wo man auch als Arbeitgeber könnte erwarten und so. Das ist wirklich, es berührt mich einfach primär als Mensch. Und mir tut es natürlich irgendwo durch, hätte ich den Anspruch, muss ich sagen, dass das auch sich finanziell würde rechnen, nicht, dass unsere Bücher primär stimmen, sondern dass einfach dem Thema genug Rechnung getragen wird. Weil, oder ich denke, das sieht man aus der Studie, aus der Sphärenstudie, dass es einfach so wichtig ist, dass eben die Familie in dieser Zeit betreut wird, begleitet wird, völlig unabhängig davon, über welchen Fall jetzt es kann abgerechnet werden kann. Das ist jetzt wirklich eine Limitation vom System, dass es nicht kann abgerechnet werden auf den Fall des verschworbenen Kindes. Das dürfte ja eigentlich nicht sein, würde man denken. Die Leistung ist so wichtig und ich denke, auch eben für die Familie macht es so einen grossen Unterschied. Und eben, das sieht man wirklich eindrücklich, hat die Studie erwähnt, dass das auch aus Optik jetzt von der reinen Spitalfinanzen, natürlich kann ich das irgendwo eingrenzen, aber da geht es ja um eine gesellschaftliche Sicht dann schlussendlich und was das für die Familien und so weiter kann für einen Unterschied machen, für uns als Gesellschaft auch, was schlussendlich was bedeutet es für Betroffene, oder? Das hat auch irgendwo dann einen gesellschaftlichen Preis, wenn man nicht adäquat oder genug betreut wird. Von dem her, ich möchte das ein bisschen in einen breiteren Kontext stellen und einfach grundsätzlich Respekt haben und vor der Arbeit. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch sehr dankbar, dass es auch viele Stiftungen gibt, auch eine Gesundheitsdirektion, wo dem alle Gehör schenkt, wo da auch bereit sind, mit Beiträgen zu unterstützen, dass es überhaupt möglich ist, so ein unglaublich wichtiges Angebot aufrechtzuerhalten. Aber jetzt als CFO angesprochen, wäre es natürlich mein Wunsch, dass wir da nicht Stiftungen in die Presse springen oder auch den Kanton, sondern dass das über ein Tarifsystem abgegolten wäre. Mhm. Das wäre mein Wunsch.
Mhm. Ein wichtiger Fokus, den ihr auf eurer Webseite festhaltet, ist die Trauerbegleitung nach dem Versterben des Kindes. Du hast es vorhin gesagt, Eva, das kann ja dann nicht mehr über die Versicherungen des Kindes abgerechnet werden. Wie leistet ihr das und wie lange leistet ihr das?
Also von ärztlich-pflegerischer Seite haben wir so ein kleines Package, was irgendwie Kondolenzbesuche anbelangt. Das steht ein bisschen jeder Familie zu, aber kann nicht ausgeweitet werden in eine Trauerbegleitung, die dann von Seiten der Psychologinnen geleistet wird, die dann halt Eltern oder ein Geschwisterkind zum Patienten machen, was sie eigentlich nicht sind, weil Trauer ist keine Krankheit, sondern das ist ein normaler Prozess, ein natürlicher Prozess, der Raum haben soll. Aber wenn es eine Trauerbegleitung gibt, dann wird das über die Personen, Vater, Mutter, Geschwisterkind oder vielleicht auch Großeltern abgerechnet und auch vergütet von den Versicherungen.
Auch ein wichtiger Fokus auf eurer Webseite liegt auf der Spende. Kannst du sagen, wie viel Prozent von eurer Arbeit spendenfinanziert ist, Eva?
Ja, wenn ich das sagen darf, dann ist ein hoher Anteil unserer Personalkosten drittmittelabhängig, also spendenabhängig, und das sind mehr als 50%. Das sind in Zahlen gefasst im Moment 600.000 Franken pro Jahr, die wir für unsere Personalkosten, die jetzt nicht irgendwelche Shishis machen, sondern die ganz normale Arbeit am Patientenbett, beim Hausbesuch, bei Gesprächen, also hochprofessionelle Arbeit leisten, können wir nicht über die gesetzten Tarife abbrechen, sondern müssen anders finanziert werden. Und das sind mehr als 50% der Gesamtkosten, wenn ich das richtig überschaue.
Und das ist irrsinnig viel, oder?
Ja, das ist sehr viel. Sicher auch wirklich Vergleich jetzt mit anderen Bereichen, ist das natürlich wirklich ein sehr hoher Anteil, wo es aber eben, wie wir es aus den Ausführungen vorher gehört haben, einfach der Ausdruck ist von dem, dass wirklich das nicht adäquat tarifiert ist. Und das sind natürlich Bereiche, wir sind dort auch von der finanziellen Betriebswirtschaftsseite näher dran, um zu schauen, wie kann man noch in dem Sinne unterstützen, was ist möglich. Und das ist natürlich nicht ein Modell für die Zukunft, denke ich grundsätzlich. Das ist nicht unser Anspruch, im Gegenteil. Oder? Wir sind extrem dankbar für die Finanzierungen, Anschubfinanzierungen, wie ich dem auch oft ein bisschen sagen will, wo man einfach in dem Sinn dann wollen, wirklich in ein Modell kommen, wo dem Rechnung trägt. Aber aktuell ist die Situation effektiv aufgrund von diesen ausgeführten Limitierungen, wo einfach unser System, wie es Stand heute ist, an Grenzen stößt, sind wir darauf angewiesen.
Ich stelle mir das noch schwierig vor. Das ist ja ein höherer Betrag, den man auch zuerst muss generieren muss. Habt ihr auch Unterstützung im Fundraising?
Also wir haben ein fantastisches Fundraising-Team, die wirklich extrem viel machen, auch in aktuellen Zeiten, wo für den Neubau Gelder gefunden werden müssen. Die unterstützen uns ohne Lücke durchgehend. Aber ich versuche das auch entsprechend zusätzlich zu unterstützen mit Berichten, mit auch Vorträgen und Aktivitäten für Stiftungen, die wichtig sind und die informiert werden wollen über unsere Arbeit.
Mhm. Was ist dann Patentlösung? Wie schaffen wir es? Und ich sage bewusst mir, weil ich sehe das auch als einen gesellschaftlichen Auftrag, dass die pädiatrische Palliativcare und dann natürlich auch die spezialisierte pädiatrische Palliativcare kostendeckend gelingen kann.
Also ich glaube, als Grundvoraussetzung ist eine Erkenntnis darüber, wir beschäftigen uns mit einer hochvulnerablen Patientengruppe. Das ist vom Bundesamt für Gesundheit in der Arbeitsgruppe auch klar so deklariert worden. Kinder gehören im Palliativbereich neben psychisch Kranken, neben kognitiv Beeinträchtigten klar zur vulnerablen Patientengruppe und auch solchen mit Migrationshintergrund, also Patienten mit Migrationshintergrund. Damit sind sie im Gesundheitssystem wirklich ganz an der äußeren Kante, wenn man irgendeine Gausskurve zeigt. Mhm. Und die finden weniger Beachtung. Wenn die mehr Beachtung finden würden, würde sich das aus meiner Sicht auch tarifarisch abbilden lassen können und verbessern können, dass man nämlich sagt, hier, was passiert eigentlich mit dieser Gruppe? Die muss weiter in die Mitte der Gausskurve rücken. Und damit ist ein Pauschalsystem, glaube ich, nicht ausstaffiert. Wir müssen Leistungen für bestimmte Patientengruppen pro Leistung abrechnen können oder zumindest in Tagestarifen abrechnen können. In irgendeiner Form, die fantasievoller ist als das, was wir jetzt haben. Das ist ein viel zu starres System aus meiner Sicht als Kinderärztin, als Mensch. Ich weiß nicht, wie du das als Finanzmensch sehen würdest.
Doch, das sehe ich auch so. Also ich sehe dort auch wirklich Limitationen und eben, ich sage, die Antwort darauf ist nicht ganz einfach jetzt aus tarifarischer Sicht gesprochen, weil ich einfach natürlich die Limitationen kenne. Gleichzeitig sehe ich schon gewisse Entwicklungen. Es gibt ja auch wirklich politische Bestrebungen diesbezüglich, das veraltete System jetzt gerade im ambulanten Bereich abzulösen. Wir stimmen da auch im Herbst über eine Vorlage ab, wo es auch um die einheitliche Finanzierung zum Beispiel geht, oder? Aktuell von stationären und ambulanten Leistungen. Aktuell macht es einen Unterschied, ob ein Patient stationär behandelt wird gegenüber dem, ob er ambulant behandelt wird, wo die Kasse 100% zahlt, die stationäre Leistung zahlt der Kanton nur einen Teil. Das macht es schon von der Grundlage für das System schwierig in dem Sinn, weil es da auch in dem Sinne Unterschied gibt, der natürlich auch zu einer Verzerrung führen kann, zu unterschiedlichen Anreizen. Jetzt nicht spezifisch auf Palliative Care gesprochen, aber für ein System per se. Und da braucht es diesbezüglich, oder zumindest sind die Intentionen da, dass da gewisse Bereinigung gibt, dass es nicht in dem Sinne einen Unterschied macht, ob der Aufenthalt stationär oder ambulant stattfindet, was dann auch die Kostenträgersituation anbelangt. Und so verstehe ich auch quasi die politische Entscheidungsträger, dass das faktisch Grundlage auch ist, um über Weiterentwicklung dann können, zu reden. Ob dann eine Weiterentwicklung diesen Themen, wie wir es erhoffen, die Rechnung trägt, das wird sich weisen, das ist jetzt auch noch zu früh, um das wirklich zu beurteilen, aber es ist sicher sehr herausfordernd. Ich glaube, was sehr wichtig ist, und das macht ja auch die EVA für die Abteilung, für die Thematik auch weit über das Kinderspital raus, auch in dem Sinn entsprechend zu informieren, zu sensibilisieren. Das machen auch andere. Es gibt auch andere Bereiche in der Kindermedizin, wo wir in dem Sinn nicht eine adäquate Abgeltung haben, strukturell nicht, wo wir auch der Meinung sind, dass uns dort, dass das besser müsste gezahlt sein. Auch dort wird versucht, auf lange Wartelisten hinzuweisen, die einfach auch zum Teil wirklich der Situation geschuldet sind, dass die Abbildung nicht gut ist, dass die Anreize auch nicht da sind, überhaupt in gewissen Bereichen vielleicht auch zu arbeiten. Das ist jetzt gerade in der Palliative Care, wenn man es gehört, zum Glück nicht der Fall. Also wir haben Leute, die mit unglaublich viel Herzblut dabei sind. Wir haben Stiftungen, die das in dem Sinn bereit sind zu tragen, aber es ist nicht ein nachhaltiger Ansatz. Wir haben einen anderen Anspruch. Und ja, meine Hoffnung ist, dass wenn mal in dem Sinn die ersten Hürden geschafft sind, von einer Bereinigung von der Grundfinanzierung her, dass man dann über Weiterentwicklungen kann reden. Aber ich würde mich nicht wagen, zu einer Einschätzung da mich zu äußern, wann das wird sein. Mhm. Das ist, da haben wir sicher noch einen gewissen Weg vor uns.
Für mich hat das Gespräch mit dem Michael Wähler und der Eva Bergsträsser viele Fragen geklärt, die um die Finanzierung gehen. Es hat mir aber auch gezeigt, wie fest unser aktuelles Tarifsystem hinkt, wenn es um pädiatrische Palliativcare und um Palliativcare überhaupt geht. Dass 50% muss über Spenden finanziert werden, ist stossend in einer Gesellschaft wie unserer. Was sind uns Menschen wert? Ob klein oder gross, die nicht mehr gesund werden? Die Frage müssen wir uns wirklich ehrlich stellen. Im ersten Teil dieser Episode zu der Sphera-Studie, die schon erschienen ist, thematisieren wir unter anderem die finanziellen Belastungen von Familien mit schwerkranken Kindern. Auch wieder zusammen mit der Eva Bergsträsser und dazu der Sozialarbeiterin Nora Giudi. Ich danke am Sphera-Studienteam mit der Studienleiterin Eva Bergsträsser vom Zürcher Kinderspital und der Pflegewissenschaftlerin Karin Zimmermann von der Uni Basel, dass wir diese Folge im Palipod und im letzten Stündli in einer Partnerschaft produzieren konnten. Im letzten Stündli redet Elena Ibello mit einer betroffenen Familie und der Doktorandin Ann-Kathrin Gerber. Das war es für das Mal vom Palipod, ein Podcast fürs Leben bis zuletzt. Der Palipod ist ein Podcast von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit viel Lebensqualität. Oder anders gesagt, leben Sie gut. Weil das Leben geht bis zum letzten Schnuff.